Herzlich willkommen zum Spieleplausch. Ich bin euer Gastgeber, der sich fragt, warum er sich das überhaupt antut. Dies ist unsere dritte Aufnahme zum aufregendsten und lebensveränderndsten Objekt, welches das Thema der Brettspielwelt neu definiert hat. Die Board Game Geek Topliste. Ja, die Liste, die uns alle wissen lässt, was wir zu mögen haben. Und heute, meine Damen und Herren, widmen wir uns der aktuellen Nummer 3, der heiligen Dreiheit der Pappe, dem Gipfel des Hypes, dem Spiel, das scheinbar jeder besitzt, aber niemand wirklich bis zum Ende spielt, ohne zwischendurch eine 45-minütige Regeldiskussion einzulegen. Arche Nova. Das Spiel, das uns beigebracht hat, dass Zoos nur dann ethisch vertretbar sind, wenn sie komplizierte Synergien auf dem Tableau erzeugen. Ein Spiel, das im Grunde sagt, ihr wollt Tiere pflegen? Niedlich, aber zuerst Aktionsauswahl. Wir werden heute erörtern, ob es wirklich die 150 Minuten Spielzeit wert ist, nur um am Ende festzustellen, dass man doch wieder zu wenig Asiensymbole gesammelt hat und ob diese Platzierung wirklich verdient ist. Oder ob die ganze Welt einfach nur kollektiv unter dem Einfluss eines besonders gut getimten Kartendrafts steht. Bleibt dran, denn meine Mitstreiter, die wahrscheinlich gerade noch die Spielzüge von letzter Woche nachberechnen, werden gleich dazustoßen, um mit mir über dieses Meisterwerk der Geek-Kultur zu plauschen. Das ist der Spieleplausch und jetzt geht es los. Hallo David!
Hallo Patrick und wow, was war das hier für ein, also 150 Minuten Spielzeit für Arche Nova, das muss man erstmal schaffen, aber das Intro, das waren 150 Minuten, glaube ich.
Ja, ich habe auch noch mit zwei Mitstreitenden hier gerechnet, vielleicht, ja, einen müssen wir streichen.
Vielleicht, wenn man solo Arche Nova spielt, schafft man 150 Minuten.
Meinst du nicht, dass das möglich ist?
Boah, also da muss man aber schon das Spiel gut kennen und maximal zu zweit sein, aber es ist schon eine harte Nummer.
Ja, das also eigentlich habe ich das so gemacht, ich habe Arche Nova gespielt und nebenbei geschrieben und dann habe ich halt so lange geschrieben, bis die eine Partie warum zu Ende war. Mhm. Ja, das ist dabei rausgekommen.
Ja, das erklärt auf jeden Fall das Intro schon mal. ja, cool, ich bin sehr gespannt. Genau, das Spiel, man hört auf jeden Fall immer nur krasse Meinungen und ich muss auch dir direkt widersprechen schon mal. So viel Regelerklärung hatte ich jetzt gar nicht so bei dem Spiel speziell.
Na, ja, das ist ja, reinsteigen. Mein Intro ist ja immer ein bisschen übertrieben gesprochen. Das ist ja, soll ja ein bisschen witzigen Einstand hier sein.
Ja, ich muss nur direkt verteidigen, weil es gibt so Spiele, da kann ich das voll verstehen. Ich würde Arche Nova erstmal nicht reinzählen, aber das können wir gleich besprechen. Ja. Let's go mit dem gezockt Part, I guess.
Oh yes. Da ist er wieder back, ey. So lange nicht mehr.
Grimed. Okay.
Da ist er wieder back und ja, schon lange nicht mehr gesprochen, ne? Das ist ja auch schon wieder krass.
Ja, es ist jetzt immer so in diesem Monatstakt, weil ich mich so ein bisschen auf diese BGG-Serie konzentriere aktuell, weil ich auch so viel zu tun habe und bin dann immer also froh, wenn ich hier bin und BGG Top Games sind immer so mein Highlight. Das ist schon schön.
Perfekt. Ich hoffe trotzdem, dass man dich hier vielleicht zwischendurch nochmal öfter hört. Das sind immer sehr erfrischende Momente.
Klingt so, als gäbe es da demnächst mal wieder so ein Plauschthema.
Ah, das würde mich sehr freuen. Okay, aber ja, wir sollen in den Gezock-Part reingehen, hast du schon angedeutet. Möchtest du auch starten? Du wirkst gehypt, du möchtest über was reden.
Ich will reden. Und zwar der gute alte Peter Meyer Official, schon wieder hier, hat irgendwann mal so komplett nichtsahnend ein Spiel gekauft, was ihm so gar nichts gesagt hat und er so überhaupt nicht gehypt war, aber jetzt einfach blind mitgenommen, weil es in so einer Grabbelkiste für ganz günstig lag. Und das ist einfach so ein Mittagspausen-Hit hier geworden. Den darf ich euch nicht mehr vorenthalten. Oh. Und das ist ein ganz kleines Kartenspiel, lässt sich so in 15 Minuten, sage ich mal, runterspielen. Und es ist ausschließlich für zwei Spiele, es ist District Noir. Das hatten wir auch neulich wieder gespielt. Und es ist echt super lässig. Ich glaube, das ist ursprünglich ein japanisches Spiel, was sie dann nochmal für den europäischen Markt oder englischen Markt unter diesem Noir-Thema praktisch re-released haben. Mhm. Und wir spielen, wir kriegen Karten aus einem gemeinsamen Kartendeck zugeteilt und müssen im Grunde erstmal abwechselnd einfach die Karten von unserer Hand in eine gemeinsame Ablage legen. Und das Coole ist, jederzeit kann man anstatt so eine Karte in die gemeinsame Ablage zu legen, die letzten, also die neuesten fünf Karten nehmen. Und dann ist man aber raus und muss die restlichen Karten auch dann der Ablage dem ja, Gegenüberspieler dann geben. Und die Karten können Punkte geben, aber auch Minuspunkte geben. Das heißt, man muss immer gucken, dass die letzten fünf Karten nicht zu gut werden, damit der Gegner das nimmt. Und wenn man eine eigene Karte, die man auf der Hand hat, will, muss man wirklich dafür sorgen, dass es dann alles drumherum so ranzig ist, dass er das auf jeden Fall nicht nimmt, damit man das kriegen kann. Und das ist, dadurch kriegt dann irgendwie keiner so richtig, was er will. Und ja, am Ende ist das noch so ein bisschen Set-Collection-mäßig, also was Punkte bringt. Und es gibt sogar ein Instant-Win-Condition, wenn man drei bestimmte Karten hat. Aber man weiß gar nicht, ob alle diese drei Karten im Deck überhaupt sind. Also das ist, ja, es bleibt immer bis zuletzt spannend. Und es macht einfach Bock.
Sehr cool. Ja, sehr cool. Bei Game Factory erschien, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Deutschen. Ich weiß nicht, ob ihr die deutsche Version oder englische habt.
Ich glaube, deutsche, ja.
Ja. Muss dann bei Game Factory erschienen sein. Ich habe es tatsächlich damals, ich glaube, es war Messe Dortmund 24, müsste es rausgekommen sein, ungefähr. Da habe ich es angespielt auf der Messe selbst. Ich fand es auch ganz nice, aber ich habe es irgendwie nicht zu mir genommen.
Ja, ich hätte es auch nicht gekauft. Ich habe es auch gar nicht gekauft, er hat das nur. Aber es macht jedes Mal einfach Bock. Und man kann das auch nicht nur einmal spielen. Das ist so ein Spiel, da will man dann direkt ein zweites Mal. Also, und dann muss es ja irgendwas haben.
Ja, das stimmt. Ja, also ich würde es auf jeden Fall immer mitzocken, glaube ich. Ja. Die Regeln an sich kann ich jetzt auch gar nicht mehr wiedergeben oder so. Also ich weiß nur, dass ich es gut fand, aber nicht so gut, dass ich jetzt sage, ich nehme das noch mit. Das war sowieso so ganz gegen Ende. Die Messe hat schon geschlossen und ich stand da gerade noch rum und die haben das noch aufgebaut gehabt und haben gesagt, ja komm, probier mal noch aus.
So, das ist das perfekte Downer-Spiel. Also,
ja, das war auch der Downer von der Messe.
Ja, genau, so ein Messeabsacker. Klassik.
Classic Messeabsacker, wer kennt's nicht.
Ja. Jetzt so nach der Messezeit kann man schon mal District Noir spielen.
Ja, Messezeit, sowieso sehr traurige Zeit, dabei, weil keiner von uns da war.
Nee, wir waren die nicht, die Spiellosen. Aber ich bin nächste Woche auf der Augsburg-Messe.
Boah, dann können wir auch eigentlich im nächsten Plausch über die Messe reden.
Das stimmt, das könnte ich machen, ja. Da bin ich mit eben jenem Peter, der da stand und wir schlendern über die Messe. Mal gucken, kann ich dann berichten, ja.
Ja, nice. Da freue ich mich, was du berichtest. Aber jetzt berichte ich erstmal mein erstes Spiel. Und das ist ein Spiel, welches wir zu zweit gespielt haben. Wenn das okay ist, dass ich jetzt darüber spreche.
Na klar, und das ist mein neues Lieb. Also ist auf jeden Fall in meine Top 5 gekommen. Das ist unglaublich, ich hätte nie erwartet.
Ja, okay. Also, als du mich da eingeladen hast, du hast mich eingeladen, war ich auch so, ja, schauen wir mal. Es wirkte so gar nichts aussagend, aber es hat uns, glaube ich, schon 20 Spielpartien oder so inzwischen eingeholt. Oh, ja. Ne? Und ich spreche hier von Regicide, welches auf Deutsch bei Pegasus, glaube ich, erscheint oder erschienen ist. Und das ist eigentlich ein Kartenspiel bestehend aus einem Skatblatt, Pokerblatt. Ich weiß nicht, welches davon. Auf jeden Fall hat man Zahlen von Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König. So, das sind die Karten, die wir haben in den Standardfarben, die es eben gibt. Und wir versuchen, Bube, Dame und König zu besiegen mit den anderen Karten. Jede Farbe hat dabei seine eigenen Fähigkeiten. Also zum Beispiel das Pik kann die Angriffskraft der Bosse Bube, Dame, König erledigen, sodass die uns nicht mehr schaden können. Denn wir spielen hier kooperativ und wollen eben so am Ende alles einmal vernichtet haben. Am Ende den letzten König und dann geht man da siegreich heraus. Wir müssen also ohne zu sprechen großartig versuchen, uns immer wieder die Handkarten zuzuspielen, dass wir halt nachziehen können. Wir müssen versuchen, immer wieder sehr, sehr viel Schaden auszuführen im richtigen Moment, aber so viele Karten noch über zu haben, dass wir die Angriffe der Bosse verteidigen können. Das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend und wir hatten am Anfang so dieses, wir müssen das doch jetzt irgendwann mal schaffen. Das kann doch nicht sein. Wir sind immer jede Partie so ein Schritt mehr gekommen.
Ne? 10-mal hintereinander verloren. Das muss man erstmal sich gönnen. Aber das Spiel macht es halt immer so knapp, dass man denkt, man könnte es schaffen.
Ja, ja, wir haben es jetzt 2-mal insgesamt geschafft, ne? Bei all den Runden, die wir schon haben.
Ja. In echt habe ich eine leicht bessere Winrate mittlerweile. Hat es schon öfters geklappt. Ich glaube so 5-6-mal. Aber es ist, es macht Sauspaß und es ist sauschwer. Und es ist aber möglich.
Ja, ich glaube, in Live, wenn alle die Fähigkeiten kennen und wissen, was man tut, dann muss man nicht so viel wieder drüber nachdenken, was ist schon raus oder so. Man hat das mehr im Blick, so vielleicht auch, ne, was könnte jetzt als nächstes kommen.
Ich glaube auch, man kann so ein bisschen sehen, wie viel Angst die anderen haben. Und dann weiß man, okay, ah, vielleicht kann der ja nicht ziehen und dann helfe ich dem doch mal lieber nochmal. So, also so ein paar Sachen, man darf ja im Spiel nicht kommunizieren, also nur so limitiert kommunizieren. Und das, also selbst wenn man nicht redet, kann man so ein bisschen den Raum lesen in echt. Das macht es leichter tatsächlich.
Ja, wir sagen uns ja schon manchmal, hey, du kannst auch einfach passen diese Runde und nur verteidigen. Ja. Das schreiben wir uns dann doch schon mal zwischendurch, aber ja.
Ich finde das ganz witzig. Also in den Beispielen auf Boardgame Arena steht, also man darf halt nicht irgendwie reden, ich fände es jetzt gut, wenn du das spielst, weil ich brauche irgendwie Hilfe. Aber du darfst Regelhinweise geben. Du darfst also sagen, was in den Regeln ist und kannst zum Beispiel sagen, ich habe nur noch 2 Karten. Das heißt so viel wie, bitte gib mir neue Karten.
Obwohl man es auch sieht eigentlich.
Und es gibt halt auch diese Regel, du darfst dich zurückziehen. Und wenn man jemanden freundlich darauf hinweist, es gibt die Regel, du darfst dich zurückziehen, dann möchte ich vielleicht, dass du dich gerade zurückziehst. Aber wie sehr das im Sinne des Spiels ist, ist natürlich auch noch immer die Frage. Aber es ist schon schwer genug ohne. Also.
Wir gewinnen ja auch so nicht. Also.
Ja, genau, richtig. Ist ja nicht so, dass wir so viel cheaten. Nee, also, ja, super Spiel. Ja. Und jeder, der ein Skatblatt hat, hat es praktisch schon. Man muss also nur die Regeln runterladen und dann kann man loslegen.
Und irgendwie was zum Tracken vielleicht noch organisieren.
Ja, genau, das ist am Anfang einfacher. Ja. Irgendwann braucht man das auch nicht mehr, aber es ist angenehmer auf jeden Fall.
Ja, ich hatte es jetzt tatsächlich einmal live gespielt ohne. War halt sehr verwirrend für die keine Ahnung haben von dem Spiel.
Ja.
Wahrscheinlich. Ja. Deswegen hat das nicht ganz so gut geklappt, aber.
Hey. Ich habe auch noch mal ein bisschen Recherche betrieben, weil mich das so interessiert hat. Also ich habe das Spiel dann gekauft, obwohl man das gar nicht braucht, sozusagen. Und da wurde es halt noch mal released mit richtig schönem Artwork, wo die verschiedenen Farben, also das ist erstmal ein normales Kartenset, aber das Artwork ist so, dass die Charaktere, die auf den Farben abgebildet sind, dann eben passende D&D-Klassen und Rassen sind. Also alle 9 sind Dragonborn, alle 10 sind Goliath, alle 5 sind Kenku. Und
ja, geil.
Von den Farben ist es so, die Herzen sind alle Priester, Clerics, die Diamanten sind Arden, die also die Leute zum Kampf wiederbringen.
Ja.
Die Pik sind alles, ich weiß nicht, so Krieger mit großen Schilden.
Okay.
Und die Leute mit Clubs haben alle nur Waffen. Ich weiß nicht, ich glaube, Pik soll eigentlich Paladin sein.
Und ich hätte tatsächlich gesagt, wenn sollte Clubs Paladin sein, weil die halt schon heftig drauf sind.
Weil die spiken, ja genau. Also da weiß ich nicht genau, wie ich das auf die Klassen mappen würde, aber die haben einfach große Waffen. Und die Peaks haben große Schilde. Das ist vielleicht,
Aber
es ist auf jeden Fall deutlich, also definitiv inspiriert von D&D-Rassen und Klassen. Und das legt nochmal so einen oben drauf. Ist schon cool.
Geil. Ja, und wir haben herausgefunden, es gibt eine Legacy-Variante. Ja. Die muss jetzt sein, ja.
2025, also es kommt dieses Jahr raus oder kam, ich bin mir nicht sicher. Muss wohl so ein Kickstarter sein, was wir verpasst haben. Ich bin mir nicht sicher.
Frechheit.
Ja. Auf jeden Fall immer wieder überraschend, wie viel Thematik und Spannung und irgendwie so, es fühlt sich wie an so ein mini-modernes Koop-Spiel, man da reinkriegt, ohne neue Materialien zu brauchen.
Es fühlt sich vor allem wie so ein Spiel an, was man früher als Kind auch einfach so selbst erfunden hat. So.
Ja.
Wir hatten keine Regeln zu Karten, okay, wir machen das jetzt einfach.
Also das ist ja auch nochmal so super cool. Das ist ein Gewinner, irgendwie 20, ich habe da ein bisschen, also auf Boardgame Geek mal wieder nachgelesen. 2019 gab es so ein Turnier, also so ein Design-Contest, wo jeder so einfach selbstgemachte Regeln zum Standard-Kartenset einreichen kann.
Ja.
Und die einzige Bedingung war, dass man keine anderen Materialien brauchen darf.
Ja.
Und das war eben der Gewinner von diesem Set, was daraufhin dann produziert wurde und Artwork bekommen hat.
Ja, geil. Gefühlt hätte ich auch gewinnen können einfach.
Aber wie geil das ist, dass sowas dabei passieren kann. Ich feier's.
Schon cool. Ja, Regicide, glaube auf Deutsch bei Pegasus, alle Angaben ohne Gewähr.
Ja, auf Englisch ist es Yellow und Devir Games. Die haben das irgendwie zusammen rausgebracht.
Ah ja, dann kann sein, dass es wirklich Pegasus ist. Die sind sehr eng verknüpft.
Sehr cool.
Was ist denn dein zweiter?
Mein zweiter ist ein Spiel, was ich sehr gerne mal in echt spielen würde und das jetzt auch nur auf Boardgame Arena kennenlernen durfte. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, so mag ich dieses Spiel, ist mir das irgendwie zu seicht. Aber jedes Mal, wenn ich es dann spiele, dann habe ich einfach jeden Zug Bock. weil man wird so mit Ressourcen zugeschmissen, dass man nur so Spaß haben kann. Und dann denke ich mir, boah, ist das irgendwie zu einfach? Aber andererseits, gewinnen tue ich auch nicht so oft. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich spreche von River of Gold, am goldenen Fluss zu Deutsch.
Kosmos?
Danke, ich wollte gerade sagen, kannst gerne den Verlag kurz mit reinschmeißen, ich habe keine Ahnung. Ja, also am Goldenen Fluss, wir sind irgendwie inspiriert von The Five Rings, so ein RPG-Kartenspiel, was so Japan und Asien inspiriert ist. Ist aber auch überhaupt nicht wichtig für das Thema. Also das Spiel könnte auch mit einem anderen Thema funktionieren, möchte ich sagen. Das Wichtige ist, es ist ein Punktesalatspiel, wir spielen gegeneinander und wir versuchen eben möglichst viele Ressourcen zu sammeln, indem wir an so einem Fluss entlang fahren. An diesem Fluss Gebäude bauen, sodass dann, wenn andere Leute da einkaufen, wir nochmal Bonus abstauben und mit diesen Ressourcen dann NPCs, also irgendwie Karten bedienen, also Quests erfüllen und die geben dann auch nochmal Punkte und Boni während des Spiels. Und genau, das Ganze ist irgendwie gesteuert davon, dass man jede Runde einen Würfel würfelt und man darf dann nur mit dem Clan interagieren, dessen Würfelzahl man gewürfelt hat. Also es gibt zum Beispiel irgendwie die 3, das ist dann der, weiß ich jetzt nicht, oder die 4 ist so eine Fuchsmasken-Clan und dann darf ich sozusagen mit der 4 nur Fuchsmaskenhändler beliefern oder eben nur den Fuchsmasken in der Region bauen.
Oder 4 Schritte gehen mit deinem...
Oder 4 Schritte gehen, genau, da kann man dann, ja, genau, das sind immer die Auswahlmöglichkeiten. Und das ist auch so angenehm, weil man würfelt diesen Würfel am Ende seiner Runde, sodass man dann während den Runden der anderen die ganze Zeit schon nachdenken kann, was man jetzt davon mit dieser Zahl machen möchte. Und es ist nicht so glücksabhängig, wie man jetzt vielleicht meint, weil man hat auch nochmal eine Ressource, die nur dafür da ist, um die Würfelaugenzahl drehen zu dürfen.
Und dabei ist auch ein Übersprung von 1 zu 6 möglich. Also
genau, ja, ja.
Ja. Sehr, sehr nett tatsächlich.
Genau, ja, und irgendwie ist man in dem Spiel so, wenn man diesen Fluss herunterschippert und dann kriegt man irgendwie hier Geld und da Geld und die anderen auch und dann ist man gar nicht dran und man wird auch nochmal mit Ressourcen gegen Ende zugeschmissen, weil alle bei dir an den Geschäften anhalten. Dann zur Halbzeit des Spiels ist es so, dass der Kaiser kommt und der besucht auch erstmal alle Läden. Das heißt, da kriegt man auch nochmal alle Sachen. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass man die ganze Zeit so an seinen Max-Ressourcen ist, aber das Spiel ist halt so...
Man ist schon so an seinen Max-Ressourcen.
Das ist auch mal angenehm. Ich kenne nur so Spiele, wo man immer so, oh nee, und dann habe ich das nicht und dann mache ich das und dann mache ich das und dann, nee, dann habe ich das nicht. Okay, vielleicht kann ich... Und in dem Spiel machst du es einfach. So.
Ja, ja. Ja, ich habe es einmal auf der Messe Berlin gespielt, genau, da fand ich es sehr, sehr geil, war eins meiner Messe-Highlights, wenn nicht das Messe-Highlight sogar.
Ja.
Und das ist jetzt auf Boardgame Arena, das hat mich sehr gefreut, aber dieses zugbasierte Spielen, das hat mir gar nicht gefallen bei dem Spiel. Mhm. Einfach, hatte ich ja mit dir schon so drüber geschrieben.
Ja. Ja. Also das so. Ist, wenn es echt noch besser ist, boah.
Ja, echt viel besser. Oder halt vielleicht würde eine Live-Partie besser funktionieren. Weil ich habe noch nicht so die Übersicht dafür in diesem Spiel, dass ich jetzt sage, ich kann das Spiel eine Stunde weglegen oder manchmal halt auch einen ganzen Tag, bis die anderen beiden dann gespielt haben bei uns in dem Fall. Und dann versuche ich da wieder reinzusteigen, versuche, was wollte ich eigentlich machen, was kann ich tun und so. Das, ja. Dafür ist dieses zugbasierte viel zu instinktives Spielen für mich, finde ich, als dass ich jetzt einfach so einen Knobler dann für mich nochmal alles eben runterbreche, bis ich weiß, was ich tun will.
Und da habe ich vielleicht den Vorteil, ich habe das Spiel dann zweimal in Echtzeit auf Boardgame Arena erst gespielt, also genau ja. Vor unserer Partie in der Woche, um es halt kennenzulernen, da finde ich es auch immer besser, auf jeden Fall erst nicht, also wenn man ein Spiel kennenlernt und dann zugbasiert, das ist ganz schön anstrengend.
Ja.
Also, oder also zum zweiten Mal spielt in deinem Fall dann. Ja.
Und mit einer gewissen Zeit auch dazwischen. Ne? Also das ja, ist genau. Ja jetzt nicht die Messe erst gestern rum gewesen. So.
Aber auch optisch Spiel, alles schön in Gold, glitzig.
Oh ja, auch in echt super nice.
Ja, gefällt groß. Ich hab die Sorge, ich kenne das ja nicht in echt, ich kenne es nur auf Boardgame Arena und von den Bildern, die ich online sehe, habe ich das Gefühl, das Spiel braucht so viel mehr Platz dafür, dass es jetzt gar nicht mal so ein kompliziertes Spiel ist. Also die Weight-Klasse von dem Spiel ist jetzt keine 3, das ist eher eine 2. Aber es sieht nach einem Riesenbrett aus.
Also ja, den Tisch, den du hast, wird es gebrauchen.
Sagen ja. Ja, das ist vielleicht so Warnung an alle, die das ausprobieren möchten. Es ist ein Spiel, was viel Platz braucht, offenbar.
Ja.
Obwohl es dann... Ja. Kein hat
tatsächlich ein Weight von 2,45, also da liegst du ganz gut.
Ja, doch. Genau. Ja. Würde ich auf jeden Fall gerne mal in echt spielen.
Ja, ich hab's da.
Ja, let's go. Ich komme in, keine Ahnung, 5 Wochen vorbei.
Perfekt, let's go. Ja, könnte man wirklich in Angriff nehmen, dass wir das auch noch zu viert dann.
Ja, oder am Vorabend.
Zu viert hatten, wir haben es zu viert gespielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Okay, nice.
Ja, mein zweiter Titel, ich nutze einfach die Chance, weißt du, wir haben noch einen Titel offen, wo du gerade nicht weißt, wie er funktioniert, und das ist Chakra. Mm-hmm. Den kann ich ja vielleicht einfach mal gerade hier so ein bisschen.
Dann höre ich jetzt zu, okay.
Ja, weil ich habe so viel online gar nicht gespielt, beziehungsweise generell gar nicht so viel gespielt in letzter Zeit. Schulisch gerade einiges los, aber online umso mehr. Und Chakra ist eben eins, das wir aktuell spielen. Ist ein sehr süßes Spiel, ne? Wir haben so eine kleine Elfe oder so, ich weiß nicht, was es genau darstellen soll, eben vor uns und auf unserem Tableau. Und wir müssen unsere Chakren eben sammeln. Dafür müssen wir Edelsteine in diese Chakren verteilen und sie durch einen geschickten Aktionsmechanismus eben an die richtige Stelle befördern. Sobald wir die Steine auswählen, wir können immer nur unterschiedliche Farben aus einer Auslage nehmen. Also wir haben 3 Auslagen, in jeder sind 3 Steine, die werden aus einem Beutel zufällig gezogen. Und wir dürfen immer nur unterschiedliche nehmen. Haben wir 3 unterschiedliche Farben, können wir also 3 Steine nehmen. Haben wir 3 gleiche Steine, können wir nur einen davon nehmen und so weiter. Und das Ding ist halt, wie gesagt, dass wir unsere Chakren harmonisieren müssen. Dafür müssen wir die passenden Farben eben in die passenden Chakren dann reinlegen. Die sind alle über Farben gekennzeichnet. Wir haben so schwarze Aktionsscheiben, die können wir dann auf die Bewegung drauflegen. Die sind auch genau definiert. Wenn da zum Beispiel 3 Pfeile in einer Reihe nach unten sind, bedeutet das, ich darf mir einen Stein aussuchen, der 3 Schritte nach unten geht. Sind da die in 2 Reihen aufgebaut, zum Beispiel 2 Pfeile nach unten und nur einer nach unten nebeneinander, dann darf ich hier einen Stein aussuchen, der 2 nach unten geht und einen Stein, der 1 nach unten geht. So, ganz einfache Sachen, die wir damit eigentlich tun können. Und ja, das Spiel endet eben, sobald ein Spieler, ich glaube, 4 Chakren richtig belegt hat, 4 oder 5, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, wir haben noch so schwarze Steinchen dabei, die wollen wir leider nicht in unserem Chakra haben, das sind nämlich Negativenergien, die müssen wir einmal nach ganz unten fahren. Und jede, die ganz unten ist, gibt uns dann einen Punkt. Ist nochmal so ein bisschen harmonisiertes Chakra dann auch. Dann gibt es noch weiße Chakren, die sind ganz toll, aber die funktionieren auch nur, wenn sie mit einem schwarzen Chakra ganz unten angekommen sind. Dann können wir noch so Yin-Yang-Symbole sammeln. Also das kommen so ein paar Dinge noch durch Erweiterungen dazu. Es gibt noch so kleine Aufgabenkarten, die wir dann erfüllen müssen, wodurch wir nochmal Bonuspunkte kriegen. Aber die wirklichen Punkte gibt es eben dadurch, dass wir diese Chakren vervollständigen. Es gibt so ein Tableau, das sind umgedrehte Steinchen. Am Anfang können wir 1 davon schon mal anschauen. Und im Laufe des Spiels, wenn wir unsere Aktionen wieder zurückholen, das ist die Meditieren-Aktion, dann kriegen wir wieder alle Aktionsplättchen wieder und können unter ein anderes Plättchen gucken, wo wieder Punkte sind. Und so wissen wir zum Beispiel schon mal, wo die ganzen Punkte sind. In unserem Spiel hat David jetzt zum Beispiel schon unter 5 Plättchen geguckt. Anstatt Aktion zu machen, hat er sehr viel Wert darauf gelegt, zu wissen, wo die Punkte eigentlich alle liegen. Ja, da ist noch nicht so viel passiert bei ihm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er das altbekannte Wertesystem nimmt. Ich klicke mich einfach mal rum und gucke, was passiert,
das um Regeln zu lernen. Boardgame Arena lockt die Aktion sofort ein, fragt gerade ich nach, möchtest du das machen? Und ich will einfach nur passieren, was passiert. Und wenn ich hier klicke, ist das eine Aktion hier? Und dann ist schon mein Zug auf einmal vorbei.
Ja, und so ist es gekommen, dass David jetzt quasi überall weiß, welche Punkte da sind, außer bei einer Farbe. Aber dafür hat er halt noch keine Steinchen irgendwie klug bewegt.
Ich weiß noch herausfinden, wie das geht, ja. Also Spiele von der Weight-Kategorie, was ist es, 1,7? Das sind einfach zu viel für mich.
Ja, wir fangen demnächst mit Mau Mau oder sowas an. Dann bei
Memory, bitte.
Ah ja, auch gut. Ja, das ist Chakra. Eigentlich ein sehr schönes Spiel, tatsächlich, wenn man so ein bisschen das Artwork und Thema weglässt, weil das ist halt schon, ja, ein sehr süßes Ding halt. ist eine Geschmackssache.
Ja.
Ja. Ja, das sind unsere zwei Spiele, die wir ausgewählt haben für diese Folge. Sind schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, immer sehr lustig. Lass uns kurz in den News-Part reingehen.
Ja, es war Spielmesse Essen. Also es ist jetzt live seit für uns gestern vorbei.
Tatsächlich, ja, genau. Und es gibt News, weil der Deutsche Spielepreis ist bekannt gegeben. Hast du die Sachen auf dem Schirm, oder?
Ich habe das Video von deinem Brettspielbuben-Kollegen geguckt und hätte ich jetzt noch das gute Gedächtnis und wenn ich es auf dem kalten Fuß erwische, dann könnte ich so sagen, ich versuche gerade Zeit zu schinden.
Ich kann es auch
eben sagen. Seti, yes.
Das hängt direkt mit Platz 1 an. Was ist denn los mit dir?
Das bleibt hängen. Okay, gönn dir.
Okay, auf dem dritten Platz hat es Bomb Busters geschafft. Immer noch was ein Spiel, was zu Hause rumliegt und gespielt werden möchte.
Das auf Platz 2 ist... Sorry. Ja. Glaubst du, ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie Mischwald und Mischwald war ja auch dann nicht Spiel des Jahres gewonnen, sondern nur Messepreis oder vorletztes. Ja. Und ich frage mich, ob sich das irgendwie so, ob sie sagen, okay, wir können denen nicht den gleichen geben, aber wenigstens muss er auch dabei sein, so, weil offenbar, also so ein Nicken in Richtung Spiel des Jahres, Jury. Ich frage mich, ob die davon influenced sind, weil das immer davor halt praktisch
announced wird. Also das Spiel des Jahres ist ja vorher vergeben.
Genau, genau. Ja. Und der Messepreis hinterher und der ist irgendwie immer dann in den Top 3, aber nicht Platz 1, jedenfalls die Mal, die ich jetzt beobachtet
habe. Das ist das, was auf der Messe passiert, ist ja ein Spielerpreis. Also wenn du reinschreibst Mischwald und noch 1000 Leute, andere Leute auch, dann kommt es halt in Platz 1, 2, 3.
Ah, also auf der Spielmesse ist es reines Voting von allen einfach.
Genau, da wird im Vorfeld gesammelt. Ich weiß nicht, wie lange im Vorfeld, 3-4 Monate oder so, müssen alle ihre Platz Top 10 Spiele da eintragen aus dem Spielejahr.
Braucht man dafür ein Ticket oder wer darf das alles?
Kann einfach jederzeit. Also es ist freigegeben, es gibt eine Website für Deutscher Spielepreis eben.
Also du brauchst einfach nur eine E-Mail und eine Menge Bot-Accounts.
Ja.
Alles klar.
Du brauchst einfach nur eine E-Mail und viele Bot-Accounts. Und dann musst du alle 10-mal das gleiche, die gleiche Liste eintragen und schon ist deine Liste die wahre Liste.
Okay, ich vote für Regicide nächstes Jahr ganz oft. Let's go. Ihr habt hier als erstes gehört.
Nächstes Jahr auf Platz 1.
7 Jahre altes Spiel, auf einmal.
Irgendwie haben wir gar keine andere Votes, nur Regicide. Ja, nee, also das ist wirklich ein reiner Spielerpreis, wo jeder Mensch auf dieser Welt frei voten kann, welche Spiele eben auf Platz 1 sein soll. Und in diesem Fall ist es Seti, wie du schon richtig gesagt hast. Auf Platz 2 Endeavor, die Tiefsee, falls ich es nicht gesagt hatte.
Das Spiel habe ich, sagt mir so, also das spricht mich so gar nicht an. Ich hab's noch nicht ausprobiert, vielleicht ist es voll gut, aber irgendwie, das ist so ein Spiel, das würde ich gar nicht ausprobieren.
Ja, wenn mich jetzt einer nicht zwingen würde und sagt, ich habe voll Bock da drauf, dann würde ich das auch nicht ausprobieren.
Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist so nichts sagt.
Das ist auch thematisch so gar nicht meins.
Ja, naja. Aber, genau, über Seti hatten wir ja hier schon mal gesprochen. Gezockt vor ein paar Wochen.
Ja. Genau. Also hört nochmal in alle Folgen rein, bis ihr die richtige gefunden habt.
Ja, müsst ihr jetzt. Aber Seti kam auch auf der Messe dann jetzt das neue, die Erweiterung.
Die Erweiterung,
das
ja.
Das war spannend, ja. Und ich habe dann auch Bock, jetzt nochmal mit der Erweiterung zu spielen, weil das ist sozusagen die Prelude des Setis. Also Prelude von Terraforming Mars hat es so gemacht, dass alle Spieler so ein bisschen noch mehr asymmetrische Startboni bekommen, um den Startvorgang, bevor man halt Produktion hat, schön zu beschleunigen, damit man schneller in den spaßigen Teil des Spiels kommt. Und das gleiche Treatment hat jetzt Seti bekommen. Mhm. Und da bin ich halt schon gespannt.
Ja, ist doch gut. Also eine weitere News vielleicht für dich, wo du richtig mit deinem ganzen Buddy reingehst, wie du es geschrieben hast.
My Buddy is ready.
Genau. Terraforming Mars kriegt eine Legacy-Variante.
Freut euch nicht zu früh. Ihr denkt jetzt alle, wow, aber gleich denkt ihr.
Ja, also erstmal schon ganz wow vielleicht für Leute, die Terraforming Mars lieben, aber wir spielen nur Level 1 bis 4, können danach sagen, okay, es hat einer gewonnen. Aber im nächsten Jahr geht's weiter. Also die machen einen Zweiteiler draus. Level 1 bis 4 kommt dieses Jahr noch in Kickstarter. Wie eine Crowdfunding-Kampagne, genau. Und nächstes Jahr kommt Ende 26 der zweite Teil dann, wo Level 5 bis 7 nochmal drei weitere Level einfach dazukommen. um diesen Mars dann endgültig fertig zu terraformen. Ja, ja, ob das so cool ist, weiß ich nicht.
Dafür zweimal Shipping bezahlen. Also meine Strategie ist, ich warte dieses Jahr ab. Dann kann man sich erstmal die Reviews durchlesen und nächstes Jahr bin ich mir sehr sicher, wenn sie 5 bis 8 verkaufen, dass sie dann auch nochmal die Möglichkeit haben, da 1 bis 4 hinzuzufügen und das nicht sagen, nö, 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 jetzt könnt ihr nicht mehr, damit die auch da auf die Verkaufszahlen kommen. Und
ich glaube, das wäre klug auf jeden Fall.
Ja, dann kann man nämlich nur schon mal gucken, ob das den Leuten gefällt, weil ich habe auch gelesen, es soll gar nicht so, also es gab ja Ticket to Ride und dann Ticket to Ride Legacy und Pandemic und dann Pandemic Legacy und da spielt man schon relativ nah, so das Base Game plus die Legacy-Elemente. Jetzt ist es so, das hat gar keine Legacy-Elemente, das haben die nur so genannt, aber es ist dann eigentlich so eine Kampagnen-Style und die Spiele sind keine Terraforming Mars-Spiele, sondern so ein Standalone-eigenes Ding. Die haben ja in letzter Zeit auch so ein Terraforming Mars Dice Game und Ares Expedition rausgebracht, also so eigene Versionen. Und ich glaube, das wird auch wieder so eine Version eher.
Aber laut Beschreibung soll das doch das Terraforming Mars Ding sein, wo mit jedem Level nur neue Mechaniken noch dazukommen.
Das wäre halt cool, aber ich habe es ja in den Kommentaren eben auf dieser Gamefront-Seite anders beschrieben bekommen und da mache ich mir jetzt, also ich mache mir Sorgen und ich würde es sehr gerne mögen, denn ich bin ein riesen Terraforming Mars Fan.
Vielleicht schauen wir uns das dann genauer an, wenn es tatsächlich live ist.
Genau.
Und dann sprechen wir nochmal drüber.
Jo.
Ja, ich weiß nicht. Diese Sau ist auf jeden Fall schon ausgemolken eigentlich, finde ich, aber...
Ja, ich fürchte auch. Ja, vielleicht wieder viel zu lange Anekdote, aber die hatten mal richtig, richtig gute Ideen, finde ich. Also das erste Spiel und die ersten paar Erweiterungen und dann fing es für mich so mit der letzten Terraforming Mars Erweiterung an. Ab da ging alles so ein bisschen downhill und sie mussten aber immer weiter Sachen rausbringen, irgendwie. Also die letzte Politikerweiterung ist irgendwie total gemein und ich kenne kaum einen, der die wirklich benutzt und mag. Und dann haben sie diese Big Box rausgebracht und da gab es irgendwie auch ein super, so Production Issues und irgendwie so ein bisschen, also es ist eins deren Lowest Rating Terraforming Mars Produkten. Und dann haben sie gesagt, sie machen nach der Big Box nie wieder was, damit da halt alles reinpasst und dann haben sie doch nochmal Sachen rausgebracht. Also da kamen dann nochmal Maps raus, die jetzt da auch nicht reinpassen, die müssen jetzt neben dieser Big Box liegen bei mir. Und jetzt genau das.
Klingt mal sehen.
Vielleicht ist es auch wieder geil. Also ich will gar nichts darüber sagen, aber ich mache mir Sorgen.
Ja. Ja, wir berichten hier als Zweites.
Ja, genau.
So, dann lass uns mal jetzt, nachdem jetzt wirklich eine halbe Stunde schon rum ist, endlich in das Thema der heutigen Folge einsteigen hier.
Terraforming Mars.
Moment.
falsch, ich bin falsch abgebogen.
Erst in einem halben Jahr, genau. Wir sprechen nämlich heute über Arche Nova. Oder Arche Nova auf Deutsch.
Matthias
der Wigge, der jetzt mit seinem ersten Titel direkt so einen Hype ausgelöst hat. Da kommt natürlich direkt die Frage, bevor wir überhaupt über das Spiel sprechen, wie immer, ist es verdient auf Platz 3?
Ich nehme alles vorweg und sage mindestens getting wiggle with it. Yes, also wenn es irgendwas in die Top 10 bis jetzt verdient hat, worüber wir hier so gesprochen haben, dann bitte das.
Aber ist es verdient auf Platz 3?
Ja, doch.
Im Vergleich zu den anderen, würdest du es hinten anstellen?
Nö.
Ist es
jetzt vorne anstellen?
Also ist es für dich aktuell Platz 1?
Im Rahmen dieser Serie, ja.
Okay, dann sind wir uns schon mal damit einig. Arche Nova Platz Nummer Uno.
Gut, dass Pirmin heute nicht da ist.
Ja, das ist sehr stressig wieder alles. Kind und so macht es das nicht.
Ja, aber dann haben wir heute wenigstens keine Widerworte. Sonst müssen wir jetzt das mit Pandemic vergleichen.
Beim letzten Mal war ich ja das Widerwort. So. Ja, also definitiv für mich von diesen dreien, die wir hatten, das beste Spiel. Also wenn man jetzt sich so die Liste anguckt, wie sie ist und man sagt, man kann nicht irgendwas, was jetzt so ganz unten ist, plötzlich nach oben crashen, weil das ist ja wirklich nah dran jetzt von den Werten, sollte das eigentlich jetzt auf Platz 1 stehen für mich.
Und ich erwarte auch, dass es noch mindestens auf Platz 2 kommt. 1 weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, so über die Monate könnte es das auch noch hinkriegen.
Ja, es sind nur noch 5 Wertungspunkte. Es ist so nah dran einfach.
Ja, ja, Also das Spiel schafft es und ich weiß nicht, das ist so derzeit the pinnacle of. Es gibt eine ganze Menge Spiele, deren Charme irgendwie ist, es gibt ein großes Deck an verschiedenen Karten und man freut sich immer, weil man nie das ganze Deck sieht und dann jedes Mal nochmal mehr erkunden kann. Und die Spieler haben auch alle das gleiche Problem, dass irgendwie ganz viele Leute es nicht mögen, weil es irgendwie unfair ist, dass du nicht alles gleichzeitig so zur Verfügung hast. Also, und nicht irgendwie danach suchen kannst, sondern so einfach mit dem leben musst, was du dann halt kriegst. Und das kann halt dann total unfair sein. Aber die machen mir alle Spaß. Es ist
Das
egal, ob
stimmt
das
auch.
Wormspan, ob das Terraforming Mars oder ob das Ark Nova ist. Und Ark Nova steht da einfach an der Spitze dieser Spiele.
Ja, ich finde das auch mega. Also ich habe inzwischen bei Echinova das Gefühl, tatsächlich, man sieht immer nur die gleichen Karten.
Weil da musst du auch häufig gespielt haben, weil das Deck ist auch
Ich habe
echt groß und alle unique.
mega oft gespielt, auf World Game Arena vor allem. Ich habe eine aktive Partie zu viert, die immer wieder neu startet, und eine aktive Partie zu zweit, die immer wieder neu startet.
Ja. Ich habe gerade eine auf Board Game Arena laufen. Das ist mein 21. Spiel, Archinova.
Soll ich mal
Habe ich
schauen, wie
ganz
viel
genau mitgezählt.
ich Archinova-Partien schon hinter mir habe?
Wenn du das schnell nachgucken kannst, würde mich das natürlich interessieren.
Ich kann das ja machen, während du vielleicht mal so ins Spielprinzip reinschaust.
Ja, wir sollten vielleicht erklären, was ist das überhaupt für Leute, die hinterm Mond leben? Nein. Also, Arche Nova ist ein Zoobildespiel und da steigen schon viele aus, weil sie sagen, Zoo finde ich irgendwie nicht ethisch. Dann kann ich direkt sagen, hört noch eine Sekunde zu. Denn es ist ein modern wissenschaftlicher geführter Zoo und wir können, wenn wir wollen, auch das Ganze über, also zum Großteil, statt mit irgendwie Tickets verkaufen durch Tierausbeutung, über Conservation, heißt das einfach Konservierungspunkte? Das klingt irgendwie so wie Essigarten.
Artenschutz.
Artenschutzpunkte, okay. Ja, sie haben Conservation mit Artenschutz übersetzt, das ist besser. Mit Artenschutz praktisch und praktisch uns darauf konzentrieren und zu gewinnen. Also wir können, unser Zoo kann am Ende sogar ganz leer sein und keine Tiere haben und wir haben trotzdem ganz viel zu dem Wohl der Tiere beigetragen und gewonnen. Also, genau. Was macht man in diesem Spiel? In diesem Spiel hat jeder eine eigene Karte, die am Anfang leer ist und die sind auch unterschiedlich. Und
Kann man unterschiedlich machen zumindest.
genau. Es gibt auch Einsteigervarianten, da sind alle gleich, dann ist es erstmal symmetrisch, das macht es einfacher. Und da bauen wir ja, leere Gehege verschiedener Größen gegen Geld und können dann Tiere in diese Gehege, wenn sie denn groß genug sind, legen. Und die Tiere werden haben halt am Anfang zufällig so eine Startkarten, so ein paar verteilt. Und dann gibt es auch so einen Markt noch, wo man mehr Tiere aussuchen kann. Da kann man auch Sponsoren aussuchen. Also besondere Karten, die dann Effekte haben, wenn man andere Dinge tut in dem Spiel. Und dann gibt es noch so ein bisschen Worker Placement, wo man irgendwie so mit der Welt interagieren kann. Also wir können Partnerzoos in der Welt finden, was dann manche Tiere aus dieser Region günstiger macht. Oder mit Universitäten arbeiten, dann kriegen wir noch wissenschaftliche Symbole, die andere Vorteile dann, also alle möglichen Vorteile wirklich, uns bringen in diesem Spiel. Genau. Oder wir versuchen auf das globale, ja, gemeinsame Ziel eben da drauf zu gehen. Und zwar gibt es zufällig immer ja, ein Ziel oder drei, vier Ziele, je nachdem, wie viele Spieler wir sind, was alle versuchen zu sammeln. Also zum Beispiel so und so viele, also Primaten in seinem Zoo zu haben.
Oder
Oder aus allen
Asien-Symbole.
Ecken. Oder aus allen Ecken der Welt Tiere zu haben. Oder. Da gibt es viele verschiedene. Und damit gibt es so ein bisschen Competition, was gerade begehrt ist, weil da die Punkte natürlich dann liegen. Also Set Collection ist auch noch dabei. Und da kommt, glaube ich, auch dieser Kritikpunkt von vielen Spielern, wenn man dann eben schon so eine Hand hat, wo gerade alle Primaten brauchen und man hat halt einfach ganz viele Primaten von Anfang an oder irgendwas, was Primaten günstiger macht, dann ist man natürlich besser aufgestellt und das kann zufällig
Dann
einfach erstmal so sein.
würde ich halt auch nicht auf Primaten gehen.
Man
Hot
kann halt
Take.
auch ohne gewinnen. Ja,
Hot Take.
genau. Und es gibt ja auch in dem Deck dann wieder eigene Siegbedingungen, die man einfach reinhauen kann, also anstatt auf
Ja.
die öffentlichen zu gehen.
Es ist halt einer von und mehreren Artenschutzprojekten, an denen man sich beteiligen kann. Also.
Ja. Ich glaube, das ist so eine Einstellungssache, wo sich viele dann aufhängen, weil sie das versuchen und sie irgendwie von Anfang an gerne so lang ziehen wollen. Und es ist nicht so ein von Anfang an hab ein Langziel-Spiel, sondern du versuchst jetzt gerade so einen Grizzlybären zu bekommen. Und es ist echt schwer, einen Grizzlybären zu bekommen. Also konzentriere dich einfach nur darauf, ein großes Gehege für diesen Grizzlybären hinzukriegen und vielleicht noch was auch immer der sonst so braucht. Und dann gibt er dir Geld und dann, sobald du das Geld hast, kannst du mal schauen, was du als nächstes machst. Natürlich gibt es auch Leute, die das competitive spielen und dann noch viel, 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 viel weiter vordenken. Aber ja, gerade als Einsteiger macht man sich damit das Spielgefühl sehr kaputt.
Und ja, vielleicht sollte man verfahren. Man sollte auf jeden Fall als, ich sage es mal, Experte ganz vorsichtig darauf achten, mit wem man am Tisch sitzt, welchem Level die das Spiel schon spielen. Also ich sehe auf jeden Fall, dass man den Leuten das Spiel kaputt machen kann.
Ja, ja. Und bei mir war es so, ich hatte das Spiel dann mal getestet mit so ein paar Leuten mit sehr viel Geduld. Und danach habe ich es getestet mit Leuten mit weniger Geduld. Und da war es dann eben so, dass so nach der Hälfte des Spiels für sie klar war, okay, ich kann gar nicht mehr die Ziele, die ich versuche die ganze Zeit zu erreichen. Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns das lieber abbrechen und ich würde es aber wohl nochmal versuchen. Und dann, erst beim dritten Anlauf haben wir sozusagen geschafft, das Spiel komplett durchzuspielen.
Ich bin mit meinem Intro gar nicht so schlecht, ne?
Dann aber hooked, ja, also, ja, vielleicht.
Also, ich habe nachgeguckt, Archinova habe ich 92 Partien plus 34 Freundschaftsspiele.
Wow, okay, das ist eine Ansage.
Ne? Das sind so ein paar, 43 Mal habe ich davon gewonnen, das ist eine 48%-Quote. Aber da kann man bei BGA auch nie so wirklich sicher sein, dass diese Zahlen stimmen. Weil ich habe zum Beispiel Divided Impera hier 9 plus 1 Spiele, also 9 gerankte und ein Freundschaftsspiel. Daraus 7 Siege und eine 115%-Quote. Ist ja nicht möglich.
Ich weiß nicht, was da dahinter steckt bei den Zahlen.
Ja, aber auf jeden Fall genau 92 Partien, die gerankt wurden und 34 Freundschaftsspiele. Ja, sind schon ein paar, ne? Plus das, was man ja am Tisch noch gespielt hat. Also,
ja.
Ich würde mal sagen, ich habe auf jeden Fall 150 Spiele Archinova schon hinter mir.
Das ist ordentlich. Nee, ich bin noch nicht so weit.
Und deswegen sage ich, spiele ich dieses Spiel halt auch einfach so, dass ich darauf verzichten kann, Dinge zu tun, abweichen kann in meinem Plan. Ich gucke meine persönlichen Ziele nicht an, bis es soweit ist, dass ich sie wegwerfen muss, weil ich gelernt habe, dass es nicht möglich ist, da vorher drauf zu spielen. So. Also man kann immer so ein bisschen schon mal vielleicht in die Richtung gehen und sagen, hey, ich habe hier jetzt ganz viele Forschungssymbole, die ich sammeln muss. Okay, ich kann diese Sponsorenkarte dafür gut spielen. Aber es kann auch so viel passieren im Spiel. Es kann sein, dass du jetzt 2, 3 Karten mit Forschungssymbol hast und danach gar nichts mehr auf die Hand bekommst. Es ist so ein Mechanismus da drin. Es ist ein netter Bonus. Wenn er erfüllt wird, dann ist es geil. Wenn nicht, dann ja, muss ich halt mit leben. Ich sag mal, in dieser Viererrunde, die wir jetzt aktuell spielen, habe ich, glaube ich, alles gewonnen.
Krass.
Aber es wurde immer knapper bisher. Am Anfang war es sehr eindeutig, da habe ich mit viel Punkten Unterschied auch gewonnen. Inzwischen, jetzt kommen sie mir langsam auf die Schliche hier.
Ja, ja. Ja, ich habe auch die erste, also letzte Online-Runde irgendwie, da waren die Leute noch am sozusagen mitten im Aufbauen und ich hatte schon fast alle Public Objectives auf Max-Stufe erreicht und dann war das Spiel auch recht schnell vorbei. Ja. Und manchmal läuft es aber auch nicht. Also, ja.
Ja, so ist das. Aber hey, mir macht immer noch Spaß, auch vor allem mit der Wasserwelten-Erweiterung. Weiß nicht, hast du sie inzwischen gespielt?
Ja, schon mehrfach. Ja,
aber
ja.
Die neuen Pläne hast du noch nicht gespielt, ne?
Die sind ja noch meine eigene Erweiterung. Aber
genau. Ja. Die warten noch seit der Messe, seit sie rausgekommen sind.
Also über einem Jahr mittlerweile.
Letztes Jahr.
Die hat Patrick mir netterweise für 10 Euro mitgebracht und seitdem haben wir uns bestimmt vor 5 Mal gesehen.
Und jedes Aber Mal.
Ich hatte sie auch schon mal auf dem Stuhl neben mir bei dir und dann wieder da gelassen. Also ich kann mir da in die eigene Nase fassen. Aber eines Tages werde ich sie haben und ausprobieren. Aber wir können gerne über die Aquariumserweiterung sprechen. Also es gibt dann eine Erweiterung, die sich so auf Wasserwelten konzentriert und einige Änderungen mit sich bringt.
Einige gute Änderungen vor allem auch.
Mhm. Also
Zu anfangen, oder?
Ja. Also eine große Änderung, die mir sehr gut gefallen und gar nichts mit dem Aquarium-Thema zu tun hat, ist die Unique-Aktionskarten. Also normalerweise ist es im Spiel, es gibt 5 verschiedene Aktionskarten, und zwar Karten ziehen, Karten bauen, Sponsoren spielen, Gehege bauen und Tierkarten ausspielen, genau.
Ja.
Und die sind alle gleich für alle. Und mit dieser Erweiterung gibt es dann praktisch so kleine Spins. Die machen grundsätzlich immer noch genau das Gleiche, aber jede kann noch mal so ein bisschen was anderes machen, wie zum Beispiel Karten günstiger ausspielen oder jedes Mal ein Tier markieren oder wenn man baut, noch mal ein bisschen extra, also ein größeres Gebäude, als man eigentlich sonst erlaubt wäre, bauen und alle solche Kleinigkeiten, sodass man irgendwie etwas hat, wo man gut drin ist. Mhm. Und in dem Spiel, was ich meinte, wo ich schon so viel, viel schneller war, hatte ich die Tierkarte, dass ich eine Tier-Requirement ignorieren kann.
Und ich aber hatte nur 5 ist die, oder?
Genau. Und ich hatte aber auch die Map, wo ich das machen kann.
Ah ja,
geil. Und dann konnte ich praktisch egal was immer spielen und habe mir einfach die coolsten Tiere ausgesucht und das ging echt gut.
Ja, das ist sowieso mein Lieblingsplan, den du dann gesprochen hast, dass ich erstmal immer auf eins verzichten kann. Aber ich habe tatsächlich als Favoriten von den neuen Aktionskarten einmal die Baukarte, mit der ich immer einen zusätzlichen Kiosk bauen kann.
Rich.
Yes. Und als zweite Aktionskarte wähle ich auch sehr, sehr gerne den Verbandsarbeiter, der doppelt die Partnerzos und Universitäten nehmen kann.
Oh ja, stark. Auch also das bringt dem Spiel nochmal irgendwie den Kick, weil das macht dann einfach Spaß, wenn seine eigenen Aktionskarten halt was Besonderes können. Ich bin immer so ein also ich glaube, ich mag allgemein Spiele mit asymmetrischen
Unique-Fähigkeiten.
Ja.
Aber ich finde auch am Anfang war das zumindest bei uns das Gefühl immer so, dass der andere die cooleren Fähigkeiten hat. Man war nie so wirklich zufrieden mit dem, was man selbst hat, auch wenn die gut waren, die Sachen.
Man ist es halt im Draft, ne? Am Anfang dann.
Ja, richtig. Ja. Dann eine coole Sache, optische coole Sache, die wir auch sehr feiern, ist eben, dass man jetzt unique Farben, Markerformen hat. Also die sind jetzt dann tatsächlich. Die rote Farbe sind dann zum Beispiel so Raubkatzen dargestellt als Holztoken. Die schwarzen sind Pinguine und so weiter. Das finde ich eine sehr, sehr gute optische Änderung. Das passt wunderbar.
Ja, hat auch gefehlt. Es gab ja eigentlich keine Tiersymbole vorher. Also es gibt so viele Tierspiele mit Tiermeeples und das Zoospiel hatte keine Tiermeeples.
Ja.
Aber jetzt hat sie sie.
Jetzt hat sie sie, genau. Das neue Symbol. Ja, das ist das neue Symbol, was dazugekommen sind die Meeresbewohner dann eben. Und die haben auch nochmal 2 neue Mechaniken reingebracht. Ich nutze es nicht ganz so oft. Ich finde die nicht ganz so stark tatsächlich.
Ja, es ist auch. Ich gehe selten drauf. Also.
Ja, also es gibt einmal jetzt das Wellensymbol, was manchmal übelst nervig ist, weil das einfach die Auslage ausspült. Sobald ein Tier mit Wellensymbol oder eine Karte mit Wellensymbol in die Auslage kommt, wird nochmal die ganze Auslage durchgespült. Und alles nochmal
dann. Das soll, glaube ich, so ein bisschen adressieren, dass sich so viele Leute beschwert haben, dass wenn jetzt in der Auslage gar nicht das Symbol ist, was ich jetzt gerade suche, dass man da gar nicht drankommt. Und mit dieser Änderung wird halt immer sehr, sehr viel mehr vom Deck gesehen innerhalb von einem Spiel.
Aber es macht doch halt genau das kaputt, was du jetzt machen willst.
Ja, genau. Ja, weil vielleicht brauchte man die unten sind und meist hat man zu denen, die weiter unten liegen, auch besseren Zugriff.
Ja.
Aber jetzt kann man sozusagen so ein bisschen
mehr vom
Deck sich die Optionen offen halten, ne?
Genau. Und dann gibt es noch eben die Koralleneffekte, die dann passieren, wenn man die Meeresbewohner eben ausspielt. Das Problem ist, man hat gar nicht so viel Platz, um das so effektiv nutzen zu können. Aber sobald du einen Koralleneffekt hast und du einen weiteren Koralleneffekt ins Spiel bringst, aktivierst du alle Koralleneffekte nochmal. Das heißt, du hast potenziell die Möglichkeit, mehrmals von den guten Effekten zu profitieren.
Ja. Das macht aber halt kaum was aus, wenn man nie ein zweites oder drittes Symbol sieht. Oder man hat einen Gegenspieler und die findet dann ja aus irgendeinem Grund 6 oder 7 oder 8 davon.
Und dann rennt der dann davon. Nicht so viele spielen. Du kannst ja immer nur ein kleines mit 2 Feldern und ein großes mit 5
Feldern. Ja, genau. Irgendwann gehen dir die Aquarien aus, wenn du die Sachen nicht wieder freigibst.
Ja, und das Coolste ist natürlich der Hai, der einfach davon nochmal Punkte macht, indem er ein anderes Tier aus der Auslage macht, also nochmal extra Tickets.
Der frisst die.
Genau, wenn du dann quasi da so ein keine Ahnung, Elefanten hast, der 10 Tickets gibt, dann spielst du den Hai, entfernst den Elefanten, hast du zusätzlich zu den 6 oder 7, die der Hai gibt, nochmal 5 weitere Tickets. Das ist schon cool. Und wenn du es dann öfter machen kannst, aber ist halt so ein Ding, was du nur nutzen solltest, wenn es ist und nicht darauf spielen.
Ja, genau. Ja. Aber wenn es klappt, dann ist es halt richtig cool.
Dann ist richtig cool.
Das ist halt oft so in Archinova, ja. Genau. Nee, also ja. Die Erweiterung ist cool, aber auch auf jeden Fall eine Expertenerweiterung, weil es gibt schon so viele Mechaniken in dem Spiel.
Ja.
Ich würde damit nicht, also die ersten 3 Male mindestens ohne.
Auf jeden Fall. Das Spiel an sich sollte man auf jeden Fall kennen, bis man das einbaut.
Ja. Ja. Wir haben das Problem, also in echt ist es gar nicht so leicht, die Kartensets dann auseinanderzuhalten, weil, also selbst wenn du die, also klar, du kannst einfach mit den normalen Karten ohne Draften spielen, mit den normalen Aktionskarten und du könntest halt alle Aquariumskarten raussortieren, aber selbst dann hast du ja auch in den Endbonuskarten dann die anderen Symbole, die neuen. Also
ja, es wird am Anfang sehr viel ausgetauscht, ne?
Genau, man muss sehr viel austauschen beim Reinmischen dieses Sets, weil sie auch manche Errata haben und die kann man dann ja doch wieder dann drin lassen, auch wenn man mit Leuten ohne diese Erweiterung spielen möchte. Also das ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten in echt.
Ja, teilweise sind halt auch die normalen Karten, Sponsorenkarten oder sowas ausgetauscht worden. Genau. Weil die neuen Symbole jetzt dann damit drauf sind.
So. Und dann ist die Frage, was machst du dann, wenn du die, also ich habe die halt weggetan.
Ja, ich habe sie noch, aber ja, ja. Ich kann es nicht mehr auseinandersortieren wollen. Ja. Nicht mehr auseinandersortieren wollen kann ich das.
wir haben es neulich dann mal zwei Leuten gezeigt und dann einfach ohne das Card Drafting gemacht und aber mit den also mit den Aquariumskarten. Und die kamen auch auf die Aquariumsachen alleine dann eigentlich ganz gut klar.
Ja, sehr gut.
Aber es waren auch Leute, die SETI gerne spielen. Also das ist das Kaliber dann.
Ja, die neue Universität, die finde ich auch noch sehr geil.
Ah ja, genau. Ja.
Die ist noch vielleicht zu erwähnen. Einfach eine Universität, die sagt, jo, such dir ein Tiersymbol aus. Dieses zählt dann erstmal für ein Mehrsymbol in deinem Zoo und du kriegst noch zusätzlich eine Karte vom Nachziehstapel, ziehst dann so lange, bis du das passende Symbol gezogen hast. Sobald die erste Karte mit dem Symbol eben kommt, nimmst du es auf Hand. Also hast quasi zweimal das Symbol durch eine Universität gewonnen, also auch super stark, um schnell an ein Ziel zu kommen.
Auch wieder diese Beschwerde, dass das Deck so groß ist, dass man ja gar nicht auf irgendwas Bestimmtes gehen kann. Und das ist, haben sie auch direkt aus Terraforming Mars geklaut, also finde ich gut, aber das wurde viel inspiriert, also allein dieses Tech-Sammeln ist natürlich daher, aber dann auch die neuen Terraforming Mars-Karten haben ganz oft also solche Effekte wie, wenn du eine Corporation spielst, die dir was mit Space-Techs bringt, dann darfst du erstmal so lange ziehen, bis du 3 Space-Karten gezogen hast und die anderen werden weggeschmissen, damit du auch was damit machen kannst.
Vielleicht mag der Matthias ja Terraforming Mars.
Ich habe das Gefühl, der Herr könnte da schon mal gespielt haben. Bevor,
also, ja. Aber mich stört es nicht. Also ich finde es sehr gut, so wie es ist.
Das ist eine smarte Lösung, auf jeden Fall.
Ja. Gut. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, wie das Spiel funktioniert. Sagen wir mal, bevor wir unsere Meinung, die natürlich noch gar keiner mitbekommen hat, mal schauen, was denn die Community von dem Spiel da sagt. So, weil da können wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen diskutieren.
Ja, kannst du machen.
Aber mal schauen. Also, ich habe da so ein paar Sachen hier. Fangen wir mal an mit der Meinung von Jacqueline. Die haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast gehabt, im Quizformat aka Midgards Board Gamer. Und sie sagt, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, bin in dem Spiel nicht gut und habe auch richtig auf Kartenpech, aber finde es trotzdem einfach nice. Spiel ist allerdings zu 90% online, habe seit längerer Zeit immer eine BGR-Partie laufen und lieb's. Da ich weder Platz 1 noch 2 gespielt habe, würde ich aber sagen, dass Archinova ruhig noch weiter hochklettern kann. Und dann die Frage, denkst du, dass es durch Artengarten jetzt nochmal einen Push bekommen hat?
Könnte natürlich sein, dass jetzt Leute dann nochmal dann darauf aufmerksam werden und das ausprobieren wollen,
ja. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass zwei völlig unterschiedliche Zielkategorien sind, die dieses Spiel bedienen möchte. Und es gibt so viele Spiele, die ähnlich sind, nur weil es ein gleiches Thema ist, mit dem gleichen Artwork und so, würde ich nicht sagen, dass man das eine nicht haben kann, wenn man das andere hat. Also für mich sind es zwei verschiedene Spiele, die in der gleichen Welt irgendwie zu Hause sind, aber man sie sehr stark auch trennen kann.
Ja.
Also ich würde nicht behaupten, dass es einen Push bekommt tatsächlich durch Artengarten, sondern eher, dass Artengarten von Arche Nova profitiert.
Ja, das sowieso natürlich. Also, aber ich gehe davon aus, dass Leute, die jetzt dann nochmal neu irgendwie, die für die Arche Nova zu heavy war, die jetzt Artengarten spielen.
Und dann würde ich sagen,
das Original das funktionieren. Also da könnte es ein paar geben.
Ja, okay. Man sagt, okay, Artengarten, geil, habe verstanden. Arche Nova soll ähnliche Mechanismen haben, schauen wir da jetzt doch nochmal rein.
Ja, das werden nicht viele sein, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, solange es für Platz 2 reicht, ist alles gut.
Genau, ja, also die Hoffnung ist ja da an der Stelle.
Genau. Dann die nächste Meinung hier vom Lars, die wird uns sehr gefallen. Sehe er auf Platz 37.145.
Okay, sehr spezifisch auf jeden Fall. Der hat 37.000 Spiele getestet von den 50.000 Gelisteten und hat es da einsortiert. Jetzt frage ich mich, warum da?
Naja, ich glaube, es ist einfach eine sehr hohe Zahl, weil er sagt weiter, wenn es hilft, ich finde Brass eher so Platz 135.009.
Noch schlimmer, noch viel schlimmer. Okay, so viele Spiele gibt es noch nicht. Okay.
Pandemic ist zu Recht weit oben, weil es eben Begründer einer edlen Mechanik ist.
Einer edlen Mechanik?
Ja, hat er gesagt.
Edel?
Edel. Okay. Hat er gesagt.
Okay, ja.
Hat er gesagt. Ja, also, mein lieber Lars, ich akzeptiere, dass du es nicht magst.
Ja, ich kann aber auch super voll. Also, ich würde es keinem irgendwie so sagen, hey, du hast es einfach nur noch nicht verstanden oder oft genug ausprobiert. Ich glaube, das ist ein Spiel, wenn dir das so nach dem ersten Mal keinen Spaß macht, dann. Also,
ja.
Vielleicht ist es einfach nicht dein Spiel. Das ist schon okay.
Also, ich habe es mit ihm schon gespielt. Er hat uns mal besucht, wir haben schon mal gegeneinander gespielt und er hat zu dem Zeitpunkt auch schon gespielt gehabt. Also es ist nicht so, dass er dem Spiel keine Chance gegeben hat.
Mehrfach sogar, okay. Na, ja. Dann ist es auch okay, wenn man nach mehreren Versuchen dann nicht, dass das genau. Nicht sieht.
Ja. Ja, sagen wir noch zwei, würde ich noch mit reinnehmen. Haben wir einmal den Achim. Ich finde es auf Platz 3 gut, weil es immer noch bei den vielen Karten sehr glücksabhängig ist und deswegen nicht aufsteigen sollte. Kann man akzeptieren, aber ich finde, bei Pandemic ist diese Glücksabhängigkeit von den Karten viel schlimmer.
Ja, da kannst du halt kaum was gegen dieses Deck machen, was da oben drauf liegt. Also eigentlich nie.
würde ich sagen, es ist besser auf Platz 2 als Pandemic.
Ja. Sorry, aber ja.
Sehr gut, dass wir das geklärt haben. Und jetzt kommen wir zu einem längeren Kommentar von Christian, a.k.a. Captain Carajo, der hier uns bewiesen hat, dass er der Dungeon Crawl Master ist. Moin, ich finde Arche Nova ist ein super Spiel. Ist es zu Recht auf Platz 3? Eher nein. Denke, das ist dem Hype geschuldet. Meiner Meinung nach lässt es sich stressfrei auf BGA zugbasiert viel besser spielen als auf dem Tisch. Mit 4 Spielern dauert es einfach viel zu lange und nimmt dann den ganzen Abend oder Tag ein und gibt einem dann für die Spielzeit einfach zu wenig. Solo oder zu zweit ist es super. Dann kommt der große Zufallsfaktor dazu mit den Karten, die man am Anfang bekommt. Wenn man da nur Müll hat, ist die Partie meistens schon für einen gelaufen. Trotz der Kritik macht es mir immer Spaß, aber wie oben schon gesagt, lieber auf BGA als am Tisch.
Also ich muss aber ihm jetzt auch erstmal zustimmen. Ich spiele das sehr ungern zu viert in echt. Weil das dauert
so
einen Tag. Und als ich es kennengelernt habe, haben wir es über 2 Abende verteilt gespielt und das muss halt einfach auch nicht sein. Also das ist so ein Spiel, was ich auf jeden Fall sagen würde, zu zweit ist es schon Peak. Also,
ich würde auch sagen, zu zweit ist es Peak, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn da jetzt 4 Leute auf dem Level von mir sind, geht das auch schneller.
150 Minuten?
Ja. Schneller als 150 Minuten. Also ich würde sagen, 2 Stunden ist machbar.
Okay.
Ich würde sagen, 2 Stunden sind echt machbar, wenn man zu viert da mit Leuten sitzt, die das Spiel halt eben auswendig kennen, jede Karte schon kennt und nicht mal die Texte mehr durchlesen muss und so.
Naja, komm. Jetzt gibst du an.
Das ist aber auch wirklich so. Du kannst mir das über Karten fragen. Ich kann dir das sagen, was da so alles passiert.
Ja, ich lese jedes Mal Hühner und verstehe wieder nicht, was die meinen mit nicht connected border spaces und was jetzt zählt.
Ja, Hühner ist sowieso eine dumme Karte. Nur bis 5.
Hühner überlege ich raus.
Das.
Genau, wo du gerade, also ich muss wieder Anekdote. Du meinst Regelerklärung, also scherzhaft im Intro, habe ich selten, weil das Spiel eigentlich relativ super erklärbar ist und auch das Regelheft sehr gut ist.
Ja.
Aber es gibt einzelne Karten, wo Leute immer wieder nachfragen und es nicht verstehen. weil sie einfach nicht aus dem Text hervorgehen. Und dann gibt es natürlich, weil sie sich das schon gedacht oder beim Playtesting gemerkt haben, ein großes Appendix mit, eigentlich funktioniert diese Karte so. Und das finde ich immer doof, wenn es Karten gibt, wo man dann als Spieler nochmal praktisch das Regelheft nachschlagen muss für einen einzelnen Einzelfall. So. Mhm. Also da ist Hühner so ein Kandidat, ja, dann muss man das Spiel unterbrechen und nachlesen und das kann den Flow stören und das macht das Spiel noch länger und ist nicht so elegant.
Ja, vielleicht, wenn man so eine Karte bekommt, dann ist ja seine Aktion auch vorbei. Kann man dann ja einfach das Appendix selbst in die Hand nehmen, ja, klar, und in der Zeit nachschauen.
Ja, so einer bin ich, aber das ist, das hast du nicht immer.
Ne? Ja. Gut. Ja, also ich verstehe das voll. Also zu viert ist auf jeden Fall lang. Wir haben es bei einer Wolpertinger Nacht, sage ich mal, also ja, der hat ja jeden Mittwoch hat er so seine Brettspielrunde, Game After Work, die geht 2-3 Stunden, haben wir es aber auch zu viert durchgekriegt. Hm. Also es war möglich, ich habe es halt zu Ende gebracht, passend.
Ja.
War auch mit einem Neueinsteiger, also ja, also es, ich sage, es ist möglich, aber ich verstehe voll zu zweit, dass es viel besser ist zu zweit so. Mhm. Also in live. Am ja. Tisch.
Ja, genau. Da macht das nochmal mehr aus.
Ja. Genau. Ja, das sind alle Meinungen dazu, zu diesem Spiel. Instagram ist jetzt egal. Ja. Da ist eh nur, da war nur Daumen hoch oder sowas. Da
also,
war nichts
spannend. Halt so ein bisschen, also ich glaube, der Tenor ist natürlich schon, dass das Spiel gut ist. Umso ja. krasser, dass es ein erstes Design ist. Das Spiel hat aber auch viel mitgenommen von den Spielen davor. Also es ist jetzt nicht so wie so ein Pandemic Legacy, was irgendwas neu erfunden hat, sondern wirklich so ein Potpourri aus, also auch das mit diesen Action Selection, dass die Karte, die du dann auswählst von den fünf danach die schwächste ist. Mhm. Ist auch irgendwie aus so einem Civilization-Spiel, glaube ich, das ich nicht gespielt habe, aber also der hat sich klug zusammengemischt, was es so gibt und damit halt was noch Besseres geschaffen.
Das ist doch auch das Ding von neuem Erfinden. So, nimm das, was du gut findest und füge es zusammen aus verschiedenen Teilen. So.
Ja.
Oder?
Ja.
Also. Das gerade Neuerfinden ist eh nicht mehr drin.
Ja, also wahrscheinlich, jedenfalls nicht an der Stelle.
Ja, also ja. Da muss schon, ja. Es wird sehr schwierig, sage ich mal so, noch was
genau. Ja.
Komplett ja. ohne Einfluss basiertes herzustellen.
Ja, und, also ich finde es, also es sollte überhaupt keine Kritik sein.
Nö. Von mir auch nicht. Ja, unsere Meinung zu Arche Nova kam bisher gar nicht raus, glaube ich.
Sollen wir es denn überhaupt sagen oder sollen wir es ein Geheimnis lassen?
Wir können es auch ein Geheimnis lassen, aber das Ziel dieser Folge ist es eigentlich schon, es zu sagen.
Ich hätte uns auch noch ein anderes, einen Punkt noch.
Okay.
Ich finde es ganz spannend, das ist das erste Spiel, von dem ich etwas mitbekommen habe, wo Boardgame Arena dafür gesorgt hat, dass es nochmal Erratas und Rebalancings gab.
Denn echt?
Das Spiel wird so viel auf Boardgame Arena gespielt, wie wir gerade von dir bewiesen bekommen haben,
ja,
dass es mittlerweile sau viel Statistiken gibt. Und das ist krass, es wird immer zusammengetragen von den Top-Spielern, mhm. wo dann irgendwie gezählt wird, okay, wie oft hast du in einem Spiel die Pause getriggert?
Ja.
Und dann gibt es tatsächlich höhere oder niedrigere Winraten, je nachdem, wie oft du so die Pause triggern solltest. Also so ein bisschen wie gut der X-Token ist und wie gut es ja. ist, dass du sozusagen dem anderen die erste Chance gibst, irgendwas dann zu machen mit den Association Workern. Und da gab es dann auch tatsächlich Maps, die einfach höhere Winrates hatten. Und daraufhin hat er die Maps nochmal ein bisschen geupdatet und gerebalanced. Und ich glaube, er hat es nicht vor, von dem, was ich das letzte Mal gelesen habe, nochmal dann in echt sozusagen einen neuen Reprint-Run zu machen mit den gebalanceden Versionen. Also das heißt aber, es muss ein paar Unterschiede geben zwischen der Print-Version und der BGA-Version.
Na, ich würde da kurz schnell reingrätschen.
Ja.
Es wird angeboten, dass du die altbekannten Pläne in alternativen Variante auswählen kannst.
Genau. Also man kann die alte Version spielen oder ist das
default-mäßig? Das ist tatsächlich eine Option, die du anklicken musst und dann kriegst du nur die Alternativpläne, die du dann auswählen kannst. Aber ja. du kannst das auch einfach das Häkchen wegnehmen und dann kriegst du die Standardpläne.
Genau. Aber ich finde es spannend, dass er das macht sozusagen. Also das Spiel hat eine groß genug kompetitive Szene. Also ich kenne das halt so von irgendwelchen Videospielen, wo dann gesagt wird, okay, dieser Held ist so stark, dass wir da nochmal die Ability ein bisschen ändern. Ja. Aber so viel Balancing nach einem Release gibt es ja eigentlich gar nicht bei physischen Objekten. Aber Agnova hat es halt gemacht.
Aber ich
Und
fühle
das finde ich
ihn.
richtig cool eigentlich. Also, dass wir da sind, dass das möglich ist, dass Boardgame Arena so groß ist und dass er auch Bock hat, so da noch weiter sind. Also, ich finde es ziemlich cool und es ist was Neues.
Ja, cool ist es auf jeden Fall, aber ich fühle die neuen Pläne nicht.
Ja, also ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich spiele ja nicht so viel online, aber weiß nicht, das ist nochmal irgendwie erwähnenswert, finde ich, für die.
Ja, doch, das stimmt.
Ja.
Ja, meine Meinung zu Archinova. Es gehört nicht in meine Top 5 all time. All time auf gar keinen Fall. Aber ich finde es trotzdem, es ist das Top 1 Spiel tatsächlich, welches ich aktuell regelmäßig spiele. Von den Spielen, die ich regelmäßig spiele, ist das auf jeden Fall Top 1 und kann immer wieder auf den Tisch kommen. Das ist ein Spiel auch, wo du mich wecken kannst um 3 Uhr morgens und sagst, yo, und dann sage ich dir, spinnst du eigentlich? Geh
Was machst du in
weg.
meinem Haus?
Aber danach würde ich sagen, ach, du bist es. Okay, let's go, Archinova.
Okay. Egal, wer es ist. Ja, schön. Es ist auch nicht in meinen Top 10. Ich glaube, ich würde weiter schlafen um 3 Uhr morgens. Aber wenn ich sozusagen bei dir zu Gast bin und du gehst schon ins Bett, aber deine Partnerin sagt noch, hey, habt ihr nicht Lust auf eine Runde Archinova? Nachdem wir schon eigentlich im Auto sitzen und fahren, dann steigen wir nochmal aus und spielen die Runde bis 5 Uhr morgens. Also das ist auch schon passiert. Da bin
Nee,
ich
das ist
dabei.
nicht passiert.
War was?
Nee, das ist nicht passiert. Was passiert ist, jetzt kommt der Reveal hier. Nee, was passiert ist, ihr wolltet gehen und dann hat meine Partnerin, wie du schon so schön gerade gesagt hast, ich benutze deine Worte, gesagt, ja, eigentlich können wir auch noch eine Runde Archinova spielen. Und dann haben wir noch zu viert Archinova gespielt.
Okay,
Das, was
okay.
du meinst, ist, dass ihr noch Schwingenschlag
Ah, ja,
gespielt
das
habt.
war Schwingenschlag gemacht, da musstest du an dem Abend dann weg und okay,
Ja,
ja.
ich musste schlafen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste.
Ja, schon hart. Aber diese Archinova-Party ging auch dann bis 5 Uhr
Die
morgens, also
ging bis
das
5 Uhr morgens, genau.
war schon ordentlich, ja. Aber war gut, hat
Wäre
sich gelohnt.
das die Partie, wo ich ins Bett gegangen wäre, wäre ich einfach aufgestanden und ihr spielt immer noch Archinova.
Nice. Kurz noch eingestiegen morgens.
Ja.
Nee. Also, ist es nicht in meinen Top 10, aber praktisch knapp davor. Ich versuche derzeit alle meine Spiele, die ich gespielt habe, das sind aktuell so um die 400 verschiedene, glaube ich, so ein bisschen dann in so ein Zahlensystem zu gehen. Das geht natürlich nicht so, weil du kannst nicht alles vergleichen und es gibt so viele
Ja.
Dimensionen und ja,
Ja, also wenn
macht
ich.
eigentlich kaum Sinn. Aber das Spiel ist auf jeden Fall so mindestens so eine 8 von 10, ist aber bei mir nicht in diesen Top 10, wo es dann eben nur so 9 von 10 und 10 von 10 sind. Also so gerade kurz davor für
Ja,
mich.
also es ist schwierig, weil wenn ich jetzt nur danach gehe, wo ich sage, das Thema ist geil, die Mechanik ist geil, die Erlebnisse mit dem Spiel sind geil, so alles, dann ist es halt nicht damit drin.
Genau, da gibt es aber noch Spiele, die besonderer für mich jetzt sind, auch wenn sie vielleicht jetzt mechanisch objektiv
Genau,
nicht besser sind.
aber das Spiel ist trotzdem ein richtig geiles Spiel. Es macht übelst Bock zu spielen. Ich hätte immer Bock da drauf. Aber es ist
Yes.
halt nicht so, thematisch würde ich da mich nie so reinhängen wollen, weißt du? Das ist halt so, spielerisch ist geil, aber der Rest, na, fehlt so. Das Thema ist halt jetzt auch nicht so ganz meins. Ich bin ja eher bei der düsteren Ecke immer vertreten, wo ich sage, ja Mann, das ist es. Eher so die Fantasy-Richtung. So geile Bilder. Hier habe ich nur so ein paar Fotografien, Stockbilder auf den Karten drauf und so. Also, das fehlt mir halt, damit es in meiner persönlichen Top 5 oder 10 von mir aus reinkommt. Aber doch, in der Top 10 würde ich schon sagen, ist es. Dafür spiele ich es zu gerne.
Das heißt, ich reskinne Agnova für dich demnächst mal als wir bauen ein Horrorhaus.
Oh, das wäre
Ja, schön, schön. Sehr schön.
Ja, so. Das war eigentlich das Wort zum Sonntag, oder?
Ich würde auch sagen, it's a wrap.
It's a
Also, ich habe alle meine Punkte nennen können.
wrap. Aha. Ich auch.
Und ich will aber nochmal nachgucken, was ist denn nächste Mal
Nächstes Mal
Sache?
haben wir Gloomhaven.
Gloomhaven. Ach so. Ah, aber das Normale oder?
Ja.
Okay, ja, da bin ich bereit.
Du bist bereit. Wir können auch gerne noch ein bisschen online zocken, wenn du Bock hast.
Aber bin ich auch bereit, ja.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt uns vorbereiten auf in einem Monat. Da ist deiner über die Kampagne durch.
Yes. Warte mal. Es klingt gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, wenn wir zu zweit hier zwei Helden machen, würden wir viel besser vorankommen und tatsächlich mal eine Gloomhaven-Kampagne beenden können. Das
Ja,
wäre ja mal
let's go.
phänomenal.
Let's go. Der
Ja.
Plan steht. Mal schauen, ob es wirklich funktioniert.
Ja, ihr hört dann in einem Monat, wie es lief.
Genau. Sehr geil. Es war mir eine Freude, dich hier wieder zu hören.
Sehr schön, das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Nächste Woche geht's wieder in eine Dungeons and Dragons Folge. Da auch einmal die Frage an euch. Habt ihr Bock da drauf? Die Zahlen sprechen eher dagegen. Aber ich habe Bock auf das Ding. Deswegen setze ich es ungern ab. Aber wenn ihr sagt, boah, das ist übel langweilig, erfindet mal eine neue Rubrik, dann müssen wir natürlich darüber nachdenken, ob das nicht Sinn macht, bevor wir euch verlieren. Das möchte ich natürlich auch nicht.
Ich glaube, es wäre besser, wenn das hier ein Koch-Podcast wird, einmal alle 4 Wochen.
Ja, genau, alle 4 Wochen einmal kochen.
Rezepte reviewen.
Geil. Die besten Kochrezepte für dein nächstes Gloomhaven-Abenteuer.
Richtig. Ja, Top-Rezept 100. Wir testen alle Rezepte durch.
Ja, so machen wir das. Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall einmal Feedback von euch kriegen, weil das sieht aktuell nicht ganz so prickelnd aus von den Zahlen her, wie wichtig euch das ist oder ob das überhaupt gar keinen Sinn macht. Oder das muss einfach mehr Rollenspieler hier auf diesen Podcast bringen. Das ist die logische Konsequenz. Und damit verabschiede ich mich. Ich freue mich auf in einem Monat. Dann geht es um Gloomhaven, wo wir beide hier dann drüber schnacken. Und dann sage ich mal bis nächste Woche.
Tschö mit Ö.